Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Jetzt fange ich an mit mein erstes ernsthaftes Gedicht. Eigentlich haben meine Gedichte keine Titel, deswegen mache ich eine große Pause zwischen. Hört mir gut? Die zwei, die drei. Es lag mir auf der Zunge. Wow. Ein anderes auch. Noch eins. Worte, Sehnsüchte lagen auf Raum, Relief und warteten. Kein passender Augenblick kam vorbei. Sie versanken langsam. Sicher versanken sie im Fleisch der Zeit. Wer weiß noch, was sie wollten? Brennendes Zerreißen ist geblieben. Habe dann die Liegende gestochen, meine Zunge gepierst. Nun bluten die Worte, aus meinem Mund ragen sehnige Silben, knochige Verse. In den Augen gegenüber lese ich nur nichts Ausgesprochenes, nicht in Worte fassendes Gestank. Dann kommt ein Gedicht, das mein Vater gewidmet habe. Dasselbe Thema, Sprache. Jemandes Worte finden dich, du findest die deinen nicht. Jene Worte graben in dir Tunnel, tauchen irgendwohin und lassen dich nicht in Ruhe. Sie wurden einfach so gesagt, fast weggeworfen, wie Kupfermünzen, die in der Tasche nur stören. Im grauen Futter deines Gehirns bewegt sich was, etwas fängt Feuer. Du musst es rausschaffen, von den dunkleren Falten befreien, es im Raum der Klänge loslassen. Du erstickst und schnappst nach deinen Worten, wie man nach Luft schnappt. Wie lange kannst du so durchhalten? Du holst tief Luft. Dich erreicht noch ein Spruch, falsch wie eine Münze, vielleicht auch flach wie eine Münze, vielleicht auch falsch. Du schüttelst den Kopf, die Silben zerstreuen sich. Die Stille vertont dein Gefühl von. Dann komme ich zu viertes. Träge Passanten mit Hosenträger. Nüchtern spucken, nicht gucken, nichts hören. Kopf unten Träger. Stumm geschaltet, Pinocchio-Nasenträger. Falschbartträger, Schwarz-Weiß-Brillenträger, schwer Ego-Träger, Maskenträger, kein Hoffnungsträger, unerträglich. Ein langer, staubiger Weg vorbei an den Felsen der Zeit. Ich lausche dem Wind. Zähle nicht die Schritte, allein mein Schatten wächst und wächst, beeilt sich mich zu überholen, weiter vorwärts, noch einmal zu sehen, wie die Sonne versucht, das Gleichgewicht über allen zu bewahren und wie sie plötzlich vom Himmel fällt. Das Wetter läuft amok. Wir laufen in Panik davon. Auf den langen Seilen des Regens steigen Diebe des Lichts herunter. Es wird sternlose Nacht. Was glänzt, wird geplündert. Der Mond geköpft, die Bäume entwurzelt. Am Morgen danach hier und da Fetzen von den dunkleren Umhängen der Räuber, hin und wieder zerrissene Seile von dem verwüsteten Himmel. Wie eine Wimper abfällt, stürzen die Tage ins Nichts. Die Sicht wird nicht schärfer, nur das Flattern vergeht. Die Luft ist voller Schmetterlinge, du federst sie auf deinen Blick. Ein Wolkenrudel zerreißt das Licht und die Minuten tropfen in die Spalte zwischen den Welten. Scheu trete ich durch transparente Pfoten. Zwischen Fischen und Korallen suche ich mich auf dem Meeresgrund. Wortlos blau ist es unten, bis mich eine Welle heimtückisch scharf zurück auf dem Strand hinauswirft. Zittrig und salzig ahne ich voraus, eines Tages bleibe ich für immer dort, dort. Zwischen den geflochtenen Wurzeln der Boote, wo die Musiker der Titanic noch spielen und verwandeln die Wellen in eine Melodie, dort, wo das Licht seine Angel auswirft und goldene Augenblicke herauszieht. Habe ich noch etwas Zeit, oder?
Ja.
Ja. Dann. Hohe Mauern schließen mich ein. Wo sind die Bäume? Kräne, nur Kräne kreisen über mir und zwängen die Sonne in einen Rahmen. Stählerne Schnäbel hacken auf sie ein, Seile wollen sie erhängen. Kräne, nur Kräne hängen über mir. Und die Krähen, diese schwarzen Tränen, fühlen das Auge des Himmels. Gustav klemmt zwischen zwei Reihen Bilder. Zwei Reihen zeichnen Bilder von Gott. Und wer ist Van Gogh? Der da. Wo? Da, da. Zwischen zwei Klimmzügen bin ich müde und dann sehe ich mir an Bilder. Musik und Bilder für die Seele, Klimmzüge für den Geist, für den Körper Eis. Klimmt Van Gogh, Picasso und Chagall, aber egal, müde bin ich von ewigen Suchen nach Sinn, ohne Sinn, leise entgleisen. Nehmen Sie einige Worte in den Mund. Bewegen Sie sich von rechts nach links und zurück, unter der Zunge. Ungezwungen zergeht etwas, bleibt ein Kern, ausspucken, aus. Andere Worte, andere Wege. Schellen, hobeln, zerhacken, Stücke, Nacktheit, Wahrheit. Saftig, trocken, warm, eklig, fleischig, fleißig, hinunterschlucken. Paar Buchstaben in der Röhre, paar Silben durch das Sieb schütteln, durch den Kakao ziehen. Ausziehen, Nacktheit, Wahrheit, spüren, ausspülen, aus. Du hattest Scheiße im Mund, mach nichts. Drinnen existiert immer ein Ei, Ei oder Henne. Wer war zuerst in deiner Pfanne? Plötzlich ein Baum, hinter ihm ein geheimer Raum. Diese Wiese ist nur für dich, lieber Leser. Hier kannst du deine Freiheit ausgaloppieren, interpretiere, assoziiere. Halt, Hals, Halle, weg mit der Ha. Mit den ganzen Suppe vom Tisch. Tennis? Penis. Vom Tiger für mehr Menschlichkeit, pardon, Männlichkeit. Stoßzähne von Elefanten, Hirn von Mücken für mehr Kraft, mehr, Lust auf mehr. Von Hühnern Auge für Schönheit, Blut von glücklichen Kinderaffen für Unsterblichkeit, alles für den Menschen. Schon wieder jeder Baum mit seinem Raum. Sei frei, unfreiwillig im Gefängnis der Zeit. Mit vollem Mund spreche ich bei Vollmond, bekleckert mit Buchstabensuppe, ausspucken, nicht verschlucken, aus, weg mit diesem Haar, Elfen helfen. Du brauchst ein Wunder, ich mich selbst. Wo bist du, mein Baum? Wo ist dein verdammter Raum? Verhext, verwünscht, ausgewünscht, wo ich auch frei sein kann, frei wie ein Leser, Ratte, Vogel? Wahrscheinlich versteckt er sich in deinem Stamm, mein unfruchtbarer alter Baum. Nehmen Sie ruhig einen Stein in den Mund, unter der Zunge, ungezwungen, entsteht, entsteint etwas Neues, weiter stehen allein mit dem Stein aus. Ich bemale mir die Lippen rot, bevor ich ins Bett gehe. Der Tod ist zuverlässig, er kommt sicher irgendwann, erzählte Oma. Wir sind schon alt, müssen vorbereitet sein. Sie sprach ihr Gebet vor der Ikone und legte einige Kräuter unter das Kopfkissen. Der Schlaf ist der kleine Bruder vom Tod. Opa trank etwas Schnaps für Courage und süße Träume. Ich bemale mir die Lippen rot. Mein Cousin hat ein Foto eines Mädchens, mein Onkel eine Pistole, seine Frau Geld unter der Matratze und eine goldene Kette. Jeder will Reichtum, vielleicht ist er ein wenig korrupt, lächelte sie manchmal. Eine Freundin hatte etwas Gebäck unter ihrem Kopf. Ich habe auch so einen großen Hunger wie er, sagte sie und naschte oft im Halbschlaf. Ich bemale mir die Lippen rot und habe unter meinem Bett die Spindel meiner Urgroßmutter. Mein Vater hat einen Stift und etwas Papier. Meine Mutter geht ins Bett immer mit einem dicken Buch. Tochter, nimm dir immer ein dickes Buch mit. Ich male mir die Lippen rot und zwei großen Augen auf meine Lider, um keine Sternschnuppe zu verpassen und wenn er kommt, sofort in seine Seele zu schauen. Ich bemale mir die Lippen rot, dieselbe Farbe wie der Lieblingsfaden meiner Urgroßmutter. Ich sehe noch ihr geschickte Finger vor mir. Sie drehen die Spindel so schnell. Die Spindel nimmt zu, die Spindel nimmt ab. Der rote Faden wird dich beschützen, Kleine. Die Spindel nimmt zu, die Spindel nimmt ab. Ich bemale mir die Lippen rot und küsse zart die Nacht, bevor ich tief einschlafe. Darf ich so? Eins. Dann lese ich ein neues Gedicht, der nicht in diesem Buch ist. Mal schauen, wie das ankommt. Schneestille in dir, ein Hund frisst ihr weißes Fleisch, wird nicht satt, rudelgraue tragend entgegen, Aktentaschen voll, Blicke leer, überfüllte Bäuche schieben vor sich die Wolken, der Himmel verliert seinen Milchzahn, eine goldene Krone wird zum Ball der Dicken, Schneestille in dir, zwei Hunde zerfetzen ihr weißes Fleisch, hungrig folgen dem Goldball mit wedelnden Schwänzen. Rau, unreif stachelt dich der siebenstündige Bart des Tages, etwas nackt an deinen Knochen. drei Hunden jaulen zu der kalten Sonne, Lichtsplitter in deinen Augen, raureif statt Tränen, reif für den Schmerz, gehst du vorsichtig auf allen Vieren. Vor Einsamkeit blind kommt dir die Welt entgegen, du hebst deinen Kopf und überquerst langsam die Stille. Jeden Augenblick bist du so weit. Augenblick. Au, au. Das war's. Dankeschön. Dankeschön.
So, vielen Dank für die Gedichte. Wenn.
Das hört man, glaube ich, nicht.
Irgendwie kommt ja nicht. Ne? Wenn Sie sich das Buch noch einmal anschauen möchten, dann können Sie an den Stand des Salon Literaturverlages gehen, und zwar in dieser Halle, K212. Und ich denke, es lohnt sich auf alle Fälle, das Buch einmal in der Hand zu halten und auch die schönen Bilder dazu zu betrachten. Der zweite Autor kommt auch vom FDA Bayern, ist Marco Bolz-Maltan. Er ist im Stadtmarketing von Bad Reichenhall beschäftigt und hat 2016 mit Andrea Kuritko ein Buch geschrieben, Abenteuer Bad Reichenhall, wo er die Stadt vorstellt. Und danach hat er Lust gehabt, ein eigenes Werk zu schreiben. Und das ist dieses, Der Zwerg von Untersberg. Im Bad Reichenhall ist ja vom Bergen umgeben, auch vom Untersberg. Und im Untersberg gibt es eine Legende, und zwar soll Kaiser Karl darin schlafen seit über 1000 Jahren und er wird von Zwergen bewacht und alle 100 Jahre muss ein Zwerg aus dem Berg herausgehen und muss schauen, wie viele Raben den Berg umkreisen. Und wenn es 24 Raben sind und der Bart des Kaisers dreimal um den Tisch gewachsen ist, dann wacht der Kaiser auf, weckt seine Mann, die auch im Berg schlafen, und schlägt die letzte Schlacht. Eines Tages geht der Zwerg wieder raus, schaut sich nach den Raben um, die weniger als 24 Raben waren, und dachte sich, ist eigentlich blöd, wenn ich jetzt wieder in den Berg gehe. Ich weiß ja gar nicht, wie das Leben hier ist. Also gehe ich mal schauen und schau mal, was die Menschen für ihre Sorgen haben, was sie so machen. Und er geht raus und befragt die Menschen, und der Autor wird ihnen Geschichten lesen, was er erlebt hat. Und dieses Buch ist ein Buch für Kinder, Jugendliche und auch für Erwachsene. Hören Sie selbst.
Hallo, ein bayerisches Grüß Gott. Ich lese jetzt ein paar Passagen aus dem Zwerg vom Untersberg. Das ist ein durchgehender Roman, aber ich werde dann ab und zu zwischen den Kapiteln eine kleine Lücke lassen, aber das erkläre ich dann vielleicht noch näher. Der Zwerg vom Untersberg. Die ersten Sonnenstrahlen erreichten das Bergplateau des Untersbergs. Schon seit vielen Stunden saß Manni, das kleine Untersberger Mandl, auf einem Felsvorsprung und wartete geduldig den Beginn des Tages ab. Ein ganz besonderer Tag in seinem Leben, denn zum ersten Mal wurde ihm die Ehre zuteil, das Innere des Berges zu verlassen. Alle 100 Jahre darf ein Mandl hinaus in die Welt und bekommt die Aufgabe, die kreisenden Raben über den Gipfeln des Untersberges zu zählen. Sind es 24 an der Zahl und umkreisen diese dreimal die Gipfel des Berges, kann er erwachen. Der Kaiser mit seinem Hofstaat im Inneren des Berges. Manni genoss die Morgensonne, die sein feuchtes Lodengewand erwärmte. Auch das kleine Dorf am Fuße des Berges wurde langsam mit Licht geflutet und die Menschen erwachten aus dem Schlaf. Wie gerne wäre Manni hinunter in das Dorf. Wie gerne würde er die großen Geschöpfe einmal aus der Nähe sehen. So viele wunderliche Geschichten wurden ihm von den Altmandeln am Feuer erzählt. Es begab sich einige Male in den letzten 1000 Jahren, dass sich ein mutiges Mandl zu den Menschen hinuntergetraut hatte. Nur wenige waren zurückgekehrt. Von denen, die es geschafft haben, gibt es viele Erzählungen. Diese werden allabendlich von Zwergengeneration zu Zwergengeneration weitergegeben. Sie sind groß, diese Menschen. Groß und mächtig. Viele von ihnen sind stark und böse. Sie zerstören und sie vernichten. Aber es gibt auch kluge und gute. Jene sind voller Liebe, schätzen und ehren die Kreaturen und die Welt. Immer mehr reifte in dem Zwerg der Wunsch, diese Menschen kennenzulernen, sie zumindest aus sicherer Entfernung etwas näher zu betrachten, ohne dabei entdeckt zu werden. Jetzt kommt ein Kapitel, wo der spätere Freund des Zwerges vorgestellt wird. Das überspringen wir jetzt. Weiter geht's mit Manni und Marzoll. Das Tal erstrahlte in der Morgensonne. Manni hatte sich bis auf ein paar hundert Meter dem Dorf genähert. Sein Herz klopfte bis zum Hals. Er setzte sich kurz auf eine Baumwurzel, stützte den Kopf in die Hände und dachte nach. Ob das Zwergenherz vor Freude oder vor Angst zu hämmerte, sollte er weitergehen oder besser in den Berg zurückkehren? Manni stand auf und rief laut in den Wald hinein. Es gibt nur Riesenangst, keine Zwergenangst. Der Schrei gab ihm Kraft, weiterzugehen, weiter in das Menschlingsdorf. Von Weitem sah er schon das knallgelbe Ortsschild Marzoll, Stadt Bad Reichenhall. Seltsam, die Menschlinge, wie sie alles in ihrem Leben einteilen. Alles ist beschildert und geregelt. Anscheinend müssen die Menschlinge sämtliche Dinge in ihrem Menschlingsdasein definieren, regulieren und festlegen. Mannis Neugierde steigerte sich ins Unermessliche. Sie sind seltsam, aber auch spannend, diese kleinen Riesen. Tapfer schritt er voran. Manni machte die ersten kleinen Zwergenschritte, um die Menschlinge in der Welt am Fuße des Untersbergs, dem Berchtesgadener Land, kennenzulernen. Und seine Beinchen zitterten. In diesem Moment dachte er an den Satz seines Zwergenmeisters. Manni, ein langer Weg beginnt immer mit dem ersten Schritt. Er hat aber nichts davon gesagt, dass beim ersten Schritt die Zwergenbeine so zittern. Manni setzte sich auf einen Baumstumpf, um seine Beinchen und sich selbst ein wenig zu beruhigen. In der Stille am Waldesrand spürte er sein kleines Herz wild pulsieren, so schnell wie das Hämmern eines Buntspechts. Wenn ich jetzt zurückgehe, merken die anderen Mandeln nicht, was ich vorhatte. Ich kann ja sagen, ich wäre eingeschlafen und erst die Morgensonne hätte mich geweckt. Aber jetzt bin ich schon so weit gekommen und will doch unbedingt sehen, was die Menschen tun, wie sie sind und wie ihr Leben da hier draußen ist. Manni streckte die Zitterbeine aus und beschloss, erst Ordnung in das Gewirr seines kleinen Kopfes zu bekommen. Stückchen weiter kommt es zu der ersten Begegnung zwischen dem Zwerg und einem Menschen. Die Begegnung. Langsam schlenderte Peter in Richtung des Untersberger Waldes. Den Bauch voller Fischstäbchen und den Problemen mit Michael. Erbost kickte er einen Stein weg und freute sich, dass dieser mindestens 20 Meter weit über den Waldweg flog. Wenn man ein Problem nur so ebenso leicht loswerden würde, aber manche Dinge bleiben am Schuh kleben wie Hundescheiße. Peter merkte, wie der Kloß wieder am Hals entlang hochstieg. Von Weitem sah er auf der Lichtung einen Holzstapel und beschloss, dort seinen Gedanken nachzugehen. Er musste eine Lösung finden, wie er aus der Sache mit Michael herauskäme. Bauchweh vor Angst und ein Kloß im Hals sind schlimmer als eine Erkältung. Während Peter dem Holzstapel näher kam, sah er plötzlich ein eigenartig gekleidetes Kind mit zerknitterter Zipfelhaube und seltsamem Gewand. Als der kleine Kerl Peter erblickte, rutschte er von seinem Holzstamm herunter und begann ebenfalls rückwärts in Richtung Fischweiher zu laufen. Mit einem lauten Platsch versank er im Teich. Peter rannte los. Auch wenn er nicht der Größte und der Mutigste war, aber den kleinen Kerl musste er retten, denn diesmal war er der Größere. Am Weiher angekommen, sprang er ins Wasser und zog den Winzling am Ärmel aus dem Teich. Schnaufend und keuchend lagen sie nun nebeneinander. »Danke, Menschling, auch wenn ich wegen dir in den See gefallen bin.« Peter drehte seinen Kopf und sah den kleinen Kerl verwundert an. »Das war kein Kind, das war ein... Nein.« Das konnte nicht sein. Ich bin Mani, ein Zwerg aus dem Untersberg, hörte er seinen Fang reden. Ein Zwerg? Peter setzte sich auf und betrachtete seinen kleinen Nebenmann genauer. Zwei große Augen über einer knochigen, langen Nase blickten ihm ängstlich an. Durch die herausstehenden Wangenknochen und den großen Mund wirkte er lustig und sympathisch. Auf dem Kopf trug er eine zerknitterte Zipfelmütze. Seine Kleidung schien uralt und abgetragen. »Du siehst ja wirklich wie ein Zwerg aus«, murmelte Peter erstaunt. »Na, wie soll denn ein Zwerg sonst ausschauen?«, amüsierte sich der kleine Kerl, der langsam Mut fasste und Vertrauen zu seinem Retter bekam. »Du bist echt ein Zwerg. Euch gibt es wirklich?«, fragte Peter fassungslos. »Typisch dümmliche Menschlingsfrage«, entgegnete ihm Mani. »Warum soll es uns nicht geben? Das siehst du doch. Warum solltet ihr Menschlinge uns den Namen Zwerg geben, über uns Geschichten schreiben und erzählen und sogar über uns Lieder singen, wenn es uns gar nicht gibt?« »Ich habe noch nie einen echten Zwerg gesehen«, stammelte Peter verlegen. »Daher wusste ich nicht, dass es euch wirklich gibt.« »Ja, ja, so seid ihr Menschlinge. Ihr glaubt nur, was ihr seht. Und ihr seht nur, was ihr glaubt.« Nachdem sich Mani umständlich seiner großen, verbeulten Stiefel entledigt hatte, zog er seine Socken aus und begann, diese hochkonzentriert auszuwringen. Peter sah ihm dabei wortlos zu. »Seine Füße sind eigentlich viel zu groß für seine Körpergröße und sie sehen etwas verschrumpelt aus, so wie Opas Füße, nur viel kleiner.« Mani blickte Peter an und fragte ihn, »Was denkst du?« »Eigentlich nichts«, stammelte Peter. Er konnte unmöglich erzählen, dass er sich gerade über die Füße des Zwerges Gedanken machte. »Warum hast du vorhin behauptet, du wärst wegen mir in den Weiher gefallen?«, wollte Peter wissen. Mani war damit beschäftigt, sich die noch feuchten Socken angestrengt über seine lustigen Schrumpelfüße zu stülpen. Er sah auf und antwortete, »Du bist der erste Menschling, den ich in meinem langen Zwergenleben gesehen habe. Ich hatte Angst vor dir und meine Hüflinge haben von ganz alleine angefangen, rückwärts zu laufen. Ich wollte sie eigentlich stoppen, aber da lag ich schon in diesem Wasserloch.« »Ihr Zwerge habt auch Angst?«, fragte Peter erstaunt. »Natürlich haben wir Angst. Wir fürchten uns, wir lachen, wir weinen, wir schwitzen, wir frieren. Wir sind genauso Lebewesen wie alle anderen hier auf der Erde.« »Und was tut ihr gegen die Angst?« »Wir suchen den Grund der Angst und versuchen, ihn zu beseitigen. Wenn das nicht geht, dann gehen wir ihm aus dem Weg.« Peter überlegte, dies bei Michael anzuwenden, konnte aber damit nichts anfangen. Als er auf die Uhr schaute, erschrak er. Die 2 Stunden waren schon fast vorüber und er wusste, dass seine Oma sehr unbequem werden konnte, wenn man unpünktlich war. Heimweg.
Zwei vor.
Ja, das ist nicht alles kaputt. Ist zu lang. Ja. Gut, ich bedanke mich fürs Zuhören.
Ja. Du bist mit dem Stand? Ja, ich danke auch. Und wenn Sie das Buch anschauen wollen, finden Sie das in Halle 2 am Stand H319. Wir sind der Freie Deutsche Autorenverband und wir wünschen Ihnen noch viel Spaß auf der Buchmesse. Ich wollte eigentlich mal anders machen.
Bitte?
Ja, ja. Ich wollte nicht sagen, wir machen eine freie
Autorenverband. Wir waren freie.
Ja? Ich müsste auch einspringen. Aber naja.
Was habe ich gesagt? 5 bis 6 Leute. Wird das nachher noch angemacht?
Ja, klar. Ich nehme die Uhr hin, damit wir nachher zeitig Schluss machen. Für die Nachfolgen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.